Wir lesen noch einen Text aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 12, Abvers 15. Matthäusevangelium, Kapitel 12, Abvers 15. Als aber Jesus es erkannte, und zwar, dass die Pharisäer Rat hielten, ihn umzubringen, entwich er von dort, und es folgte ihm eine große Volksmenge, und er heilte sie alle. Und er bedrohte sie, dass sie ihn nicht offenbar machten, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht: Siehe, mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele Wohlgefallen gefunden hat. Ich werde meinen Geist auf ihn legen, und er wird den Nationen Gericht ankündigen. Er wird nicht streiten noch schreien, noch wird jemand seine Stimme auf den Straßen hören. Ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen, und einen glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Gericht hinausführe zum Sieg. Und auf seinen Namen werden die Nationen hoffen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen und einen glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Matthäus zitiert mit diesem Vers den vorhin von Waldemar gelesenen Text aus Jesaja 42. Für Israel war damals unklar, was mit diesen Aussagen im Alten Testament gemeint ist. Für Matthäus wird es eindeutig und klar: Jesus ist dieser Knecht Gottes, der das geknickte Rohr nicht zerbricht und den glimmenden Docht nicht auslöscht. Schauen wir zunächst einmal in den Alten Bund. Jesaja wurde ungefähr im Jahr 740 vor Christus von Gott als Prophet berufen. Er war etwa 40 Jahre lang als Prophet tätig und erlebte die Regierungen von 4 Königen im sogenannten Südreich in Juda mit Jerusalem als Hauptstadt. Die Könige Usia, Jotham, Ahas und Hiskia. Ab Kapitel 40 weissagt er über weit in der Zukunft liegende Ereignisse, wie zum Beispiel die Zeit des Exils in Babylon und die Rückkehr nach Jerusalem, Ereignisse, die erst in 130 und mehr Jahren erfolgen werden. Diese sehr unterschiedlichen Zeiträume im Buch Jesaja haben dazu geführt, dass bibelkritische Wissenschaftler von mehr als einem Verfasser des Jesaja-Buches spricht. Die ersten 39 Kapitel Jesaja selber und ab Kapitel 40 eben wegen dieser prophetischen Sicht von einem oder sogar zwei weiteren Verfassern. Gegen diese bibelkritische Auffassung spricht aber, dass es in der Überlieferung des Jesaja-Buches keinerlei Hinweis darauf gibt, dass es wirklich mehrere Verfasser gibt, auch nicht auf eine nachträgliche Ergänzung dieses Buches. Und in Qumran hat man ja dann eine vollständige Jesaja-Rolle gefunden, die etwa um das Jahr 120 vor Christus geschrieben wurde. Auch diese bietet keine Handhabe für eine solche Aufteilung in verschiedene Verfasser. Und warum sollte der Prophet, gewirkt durch den Geist Gottes, nicht verschiedene zukünftige Ereignisse vorhersagen? Trauen die Kritiker Gott so wenig zu? Offensichtlich ja. Jesaja spricht hier von einem geknickten Rohr und einem glimmenden Docht. Ein geknicktes Rohr, das leuchtet ein, kann man nicht mehr verwenden, so wie man zum Beispiel das Rohr zum Flechten des Körbchens verwendet hat, in das Mose auf die Wasser des Nils gelegt wurde. Ein geknicktes Rohr haben die Menschen zerbrochen, weggeworfen. Es war zu nichts mehr Nütze. Und ein glimmender Docht, wir wissen selber, wenn wir eine Kerze auspusten, ein glimmender Docht hat so gut wie keine Leuchtkraft mehr. Er raucht noch etwas vor sich hin, belästigt die Menschen durch seinen Rauch und man versucht auch das abzustellen, um diese Belästigung zu unterbinden. Wen meint aber Jesaja mit diesem Vergleich mit dem Rohr und dem Docht? Er meint Israel, das sich in Zukunft im Exil in Babylon befinden wird. Hatte doch Gott einerseits dem Volk Israel eine große Verheißung gegeben, nämlich: Ich will dich zu einer großen Nation machen und will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Was wird aus dieser Verheißung werden? Wird sie Bestand haben? Israel wird sich 70 Jahre lang im babylonischen Exil befinden. In dieser Zeit, in diesen 70 Jahren, wird von dieser großen Nation überhaupt nichts zu sehen sein. Der Name Israels wird nicht groß sein, sondern klein, so klein und unbedeutend wie ein geknicktes Rohr und ein glimmender Docht, kurz vor dem endgültigen Zerbruch und dem endgültigen Erlöschen. Doch in diese Situation hinein spricht Gott durch Jesaja. Selbst wenn alle Welt nach irdischen Regeln annehmen muss, dass nun bald der endgültige Zerbruch und das endgültige Auslöschen des Volkes Israel erfolgen wird, Gott hat andere Maßstäbe. Er wird einen Knecht senden, der es nicht zerbrechen wird, der es nicht auslöschen wird. An dieser Stelle steht nicht, dass dieser Knecht das zerknickte Rohr zu einer mächtigen neuen Pflanze, einer Zeder, umwandeln oder den verlöschenden Docht zu einer hellen und sichtbaren Flamme entfachen wird. Das steht hier nicht geschrieben. In diesem Vers geht es zunächst nur darum, dass der Knecht Gottes das Schwache und Erlöschende nicht noch endgültig auslöschen und vernichten wird, obwohl es der übliche Weg der Menschen auf Erden wäre. Wir werden später noch sehen, dass dieser Gottesknecht durchaus aus einem geknickten Rohr und einem glimmenden Docht wieder etwas Wertvolles, etwas Besonderes, etwas Brauchbares herstellen kann, wenn er es will. Israel war 70 Jahre lang nur ein geknicktes Rohr und ein glimmender Docht, aber es durfte nach dieser Zeit erleben, wie Gott es wieder zu einem wichtigen Volk macht. Schauen wir nun in das Neue Testament. Matthäus, auch Levi genannt, erlebt als Jünger Jesu dessen Wunder. Jesus heilt Blinde und Besessene, er erweckt die gestorbene Tochter des Jairus wieder auf, er heilt am Sabbat in der Synagoge die Hand eines kranken Menschen. Für Matthäus ist klar, dieser Jesus, dem er nachfolgt, das ist der Knecht Gottes, von dem in Jesaja 42 gesprochen wird. Und dazu trug sicher auch die Aussage bei Jesaja bei, nämlich: Er wird nicht schreien und die Stimme nicht erheben und seine Stimme nicht hören lassen auf der Straße. Matthäus zitiert diese Jesaja-Stelle ein bisschen anders, als Jesaja sie geschrieben hat, nämlich: Er wird nicht streiten noch schreien, noch wird jemand seine Stimme auf den Straßen hören. Als ich das las, musste ich an manche Politiker denken, auch in der heutigen Zeit, auch in der vergangenen Zeit, die mit lauter Stimme und überall hörbar ihr Programm verkündigen: Der Knecht Gottes geht anders vor. Aber es gab auch Propheten, die sich im Auftrag Gottes lautstark bekannt machen mussten. Jeremia erhält von Gott den Auftrag: Rufe alle diese Worte aus in den Städten Judas und auf den Straßen von Jerusalem und sprich: Hört die Worte dieses Bundes und handelt danach. Und von Jona lesen wir: Und Jona begann, in die Stadt hineinzugehen, eine Tagereise weit. Und er rief und sprach: Noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Es gab Zeiten und Aufträge, da musste sich ein Prophet Gottes lautstark bemerkbar machen. Nun erkennt Matthäus, dass mit Jesus eine andere Zeit angebrochen ist. Eine Zeit, in der der Prophet Gottes seine Arbeit im Stillen verrichtet und die Geheilten sogar anweist, hier wird in der Bibel sogar das Wort bedroht verwendet, sie sogar anweist, dass sie ihn nicht offenbar machten, dass sie nicht von seinen Wundern erzählen sollten. Matthäus ist der einzige der vier Evangelisten, die dies so in ihrem Bericht niederlegen. Markus, Lukas und Johannes nehmen in ihren Evangelien nicht Bezug auf diese Jesaja-Stelle. Auch an den Wundern, die Jesus tut, erkennt Matthäus, dass Jesus dieser von Jesaja angekündigte Gottesknecht ist. Es gab zur Zeit Jesu viele Kranke und Besessene, also Menschen, die zwar noch lebten, deren Leben aber kein glückliches Leben war, zerknickt wie ein Rohr, glimmend wie ein Docht. Und manchmal war auch das nicht mehr vorhanden, sie waren bereits gestorben. Und Matthäus erkennt, dieser Jesus, das ist der Beauftragte Gottes, der sich gerade um das zerknickte Rohr und den glimmenden Docht kümmert und nicht so verfährt, wie die Welt verfährt. Wir wollen heute Morgen an zwei Berichten der Bibel schauen, wie Gott mit Menschen umgeht, die uns wie ein geknicktes Rohr und ein glimmender Docht erscheinen. Eine Person aus dem Alten und aus dem Neuen Testament. Wir kennen beide. Elia soll diese Person des Alten Testaments sein. Über den Propheten Elia wird vor allem in den Königebüchern berichtet und es liest sich als eine der spannendsten Biografien der Bibel. Elia kommt aus Tischbe in Gilead und lebt und wirkt zur Zeit König Ahabs von Israel, etwa 860 vor Christus. Ahab wird durch seine Frau Isabel zum Baals Götzendienst verleitet. Ahab führt kein Leben, was Gott gefällt. Er errichtet einen Tempel und Altar des Baal in Samaria und ein Aschera-Bild. Er lässt die Altäre des Herrn zerstören und seine Propheten ausrotten. Er verhilft dem heidnischen Götzendienst dazu, sich in Israel durchzusetzen. Seine Antwort lässt Gott durch Elia verkünden. Eine jahrelange Dürre steht bevor, die erst auf das Wort des Propheten enden soll. Auf Gottes Anweisung hin versteckt sich Elia am Bach Krit, einem kleinen Nebenfluss des Jordan, östlich vom Jordan. Dort findet Elia Wasser und Raben versorgen ihn mit Brot und Fleisch, bis der Bach versiegt. Nun schickt ihn der Herr weiter nach Zarbat, an der Mittelmeerküste zwischen Tyrus und Sidon, zu einer Witwe, die noch einen geringen Vorrat an Mehl und Öl hat, den Gott bis zum Ende der Dürre nicht ausgehen lässt. Als ihr Sohn stirbt, erweckt ihn Elia wieder zum Leben. Im dritten Jahr der Trockenheit ist die Hungersnot in Samaria so groß geworden, dass der König selber mit seinem Hofmeister das Land durchzieht, um Futter für seine Tiere, Maultiere und Pferde zu suchen. Als Gott beschließt, es wieder regnen zu lassen, schickt er Elia zu Ahab und lässt alle Propheten des Baal und der Aschera auf dem Berg Karmel versammeln. Elia fordert das Volk auf, sich endlich zwischen Baal und dem Herrn für den einzig wahren Gott zu entscheiden. Und es kommt zu einer eindrucksvollen Demonstration von Gottes Größe. Die Propheten Baals packen einen Stier auf einen Holzstoß und tanzen drumherum und warten darauf, dass Baal Feuer vom Himmel schickt und das Opfer anzündet. Elia hat dafür nur ironische Sprüche parat. Er sagt, ruft laut, er, nämlich Baal, ist in Gedanken oder schläft vielleicht und zeigt ihnen dann aber, wer der wahre Gott ist. Aus 12 Steinen, für jeden Stamm Israel einen, baut er einen Altar, legt seinen Stier darauf und lässt alles noch kräftig mit Wasser übergießen. Mit den Worten, erhöre mich, Herr, damit dieses Volk erkennt, dass du Herr Gott bist, bittet er um Feuer und erreicht sein Ziel. Das Volk bekennt sich zu Gott. Elia tötet die Propheten Baals am Bach Kishon, nicht als Akt der Rache oder des Fanatismus, sondern nach uraltem Recht. Nach den Geboten Gottes stand die Todesstrafe auf dem Opfern und Dienen anderer Götter. Wie geht es weiter mit Elia? In 1. Könige 18 lesen wir, dass Elia auf den Gipfel des Karmel stieg und dass er 7-mal zu seinem Diener sagte, er solle hinaufgehen und Ausschau auf das Meer hinhalten. Und beim 7. Mal sah der Diener eine kleine Wolke. Ahab erhält von Elia den Auftrag, die Pferde anzuspannen und zurück nach Jezreel zu fahren. Und die Bibel berichtet, und es geschah unterdessen, da wurde der Himmel schwarz von Wolken und Wind und es kam ein starker Regen. Und Ahab bestieg den Wagen und fuhr nach Jezreel. Und die Hand des Herrn kam über Elia. Und er gürtete seine Hüften und lief vor Ahab her bis nach Jezreel hin. Elia, ein von Gott berufener Prophet. Er hat ein unglaubliches Eingreifen Gottes persönlich erlebt. Vögel versorgen ihn mit Brot und Fleisch. Und als das Wasser in diesem Bach ausgeht, schickt Gott ihn zu einer Witwe, der Mehl und Öl nicht ausgeht. Elia erweckt das Leben des verstorbenen Kindes dieser Witwe. Elia wird von Gott gebraucht, um diesen unglaublichen Gottesbeweis auf dem Berg Karmel zu erbringen. Und er tötet eigenhändig 200 Baalspriester. Als ich diesen Bericht gelesen habe, hat sich bei mir die Frage gestellt, ob es überhaupt möglich ist, dass Menschen Gottes Eingreifen in dieser Welt noch stärker und näher erleben können, als Elia es erlebt hat. Wenn wir uns also an die Stelle von Elia setzen würden, wären wir dann nicht von der Größe Gottes so überzeugt, dass uns überhaupt nichts mehr in unserer Nachfolge, im Gehorsam, im Dienst beeinträchtigen könnte. Mit einem solchen Erleben wären wir doch die größten Zeugen Gottes in dieser Zeit. Aber schauen wir, wie es mit Elia weitergeht. Das berichtet uns 1. Könige 19. Ahab, der König, berichtet seiner Frau Isabel alles, was Elia getan hatte, auch die Tötung der Propheten. Und dann schickt Isabel einen Boten zu Elia, der zu ihm sagt, dass auch er am nächsten Tage tot sein werde. Elia fürchtet sich. Er geht in die Wüste und lässt sich unter einem Ginsterstrauch nieder. Die Bibel berichtet, da wünschte er sich sterben zu können und sagte, es ist genug, nun Herr, nimm mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Dann legte er sich nieder und schlief unter dem Ginsterstrauch ein. Nun fürchtet sich auf einmal Elia vor der Frau des Königs, die ihn umbringen lassen will. Wo war all der Mut, mit dem er bisher Gott vertraute und sogar die Baalspriester tötete? Wegen der Drohung dieser Frau kam Angst in sein Leben. Kein Vertrauen mehr in Gott. Er flieht, er legt sich unter den Strauch und wünscht, dass er sterben könnte. Völlige Resignation, völliges Aufgeben. Elia wie ein geknicktes Rohr. Zunächst ein starkes, gesundes und brauchbares Rohr und plötzlich geknickt, fast schon durchgebrochen und unbrauchbar geworden. Verstehen wir, was Matthäus vor Augen hat, wenn er von einem geknickten Rohr spricht? Die zweite Person, die wir uns anschauen wollen, ist ein Mann des Neuen Testamentes. Wir kennen ihn alle. Petrus. Petrus ist einer von Jesu Jüngern und nimmt in diesem Kreis eine hervorgehobene Stellung ein. Er wird bei der Aufzählung der Jünger nicht nur an erster Stelle genannt, an einer Stelle heißt es sogar ausdrücklich, sagt seinen Jüngern und Petrus, hier wird er extra noch einmal mit Namen hervorgehoben. Immer wieder tritt er auch als Vertreter der Jünger auf und gehört neben Johannes und Jakobus zur Dreiergruppe, zu der Jesus ein besonders enges Verhältnis pflegt. Als Jesus sein öffentliches Wirken beginnt, ist Petrus einer der ersten, die er in seinen Jüngerkreis beruft. Petrus stammt aus Bethsaida am See Genezareth und besitzt mit seiner Frau ein Haus in Kapernaum. Zusammen mit seinem Bruder arbeitet er als Fischer. Folget mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Mit diesen Worten fordert Jesus die beiden Brüder auf, mit ihm zu ziehen, und sie lassen sich nicht lange bitten, sondern begleiten Jesus. Und damit beginnt dann die spannende und lehrreiche Zeit, in der sie Jesu Wirken hautnah erleben. Sie werden von Jesus geschult und unterrichtet. Petrus erlebt in dieser Zeit unglaubliche Wunder, die Jesus bewirkt. Die Heilung von Besessenen und Kranken, die Stillung des Sturmes, die Auferweckung von gestorbenen Menschen, die Speisung von Tausenden von Menschen mit ganz wenig Brot und Fisch. In der Nähe von Caesarea Philippi fragt Jesus die Jünger, wer er sei. Petrus antwortet, sicher auch stark beeinflusst durch die mit Jesus erlebten Wunder, Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Wie geht es weiter mit Petrus? Nach der Einsetzung des Abendmahls spricht Jesus zu den Jüngern. Ihr werdet euch alle in dieser Nacht an mir ärgern, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden zerstreut werden. Nachdem ich aber auferweckt sein werde, werde ich vor euch hergehen nach Galiläa. Petrus antwortete und sprach, wenn sich alle an dir ärgern werden, ich werde mich niemals ärgern. Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, dass du in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, mich dreimal verleugnen wirst. Petrus spricht zu ihm, selbst wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Ebenso sprachen auch alle Jünger. Petrus und die anderen Jünger sind bereit, mit Jesus zu sterben. Das kann man durchaus auch verstehen, denn sie haben ja die Größe und Macht des Gottessohnes erlebt und brauchen deshalb auch keine Furcht vor dem Tode, gemeinsam mit Jesus, dem Gottessohn, zu haben. Wir wissen alle, was weiter geschieht. Petrus sitzt im Hof des hohen Priesters, wo sie Jesus verhören und schlagen. Und dreimal wird er von den Menschen als Jünger Jesus erkannt. Und dreimal leugnet er, dass er Jesus kennen würde. Die Bibel schreibt, da fing er an, sich zu verwünschen und zu schwören, ich kenne den Menschen, gemeint ist Jesus, nicht. Und gleich darauf krähte der Hahn und Petrus gedachte des Wortes Jesu, der gesagt hatte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Petrus, ein von Jesus Berufener. Er erlebt Wunder über Wunder auf dem Weg mit Jesus. Er bekennt, dass dieser der Christus, des Sohn Lebendigen, des lebendigen Gottes ist. Er ist bereit, wie die anderen Jünger auch, mit Jesus in den Tod zu gehen. Wird von Jesus sogar gewarnt, dass er ihn in Kürze dreimal verleugnen werde. Und er verleugnet ihn tatsächlich. Er weint bitterlich. Petrus, ein glimmender Docht, erst ein helles Licht im Dienste des Meisters, eifrig, manchmal übereifrig, bereit, mit seinem Meister in den Tod zu gehen. Und als es darauf ankommt, versagt er trotz Vorwarnung. Er weint bitterlich. Das helle Licht, das er sein sollte, ist aus. Das Licht der Welt, eine Stadt, die oben auf dem Berge liegt, von allen sollte es gesehen werden. Es wird in diesem Augenblick von keinem Menschen gesehen. Jesus sagt zu seinen Jüngern, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Dieses Licht, das Petrus sein sollte, ist aus. Der Docht glimmt nur noch, er ist kurz vor dem völligen Erlöschen. Bevor wir schauen, wie es mit Elia und Petrus weitergeht, ein anderer Gedanke an dieser Stelle. Wir alle haben es sicher schon erlebt, dass Menschen uns gefragt haben, ja, woran kann ich denn erkennen, dass das, was in der Bibel steht, wahr ist? Da gibt es eine ganze Reihe von Argumenten, die wir vorbringen können. Wir können unter anderem sagen, an der Wahrheit, die in diesem Buch geschrieben ist. Die Wahrheit spielt überhaupt eine ganz zentrale Rolle in der Bibel und im Glauben an Gott. In den Mosebüchern lesen wir schon das Gebot Gottes, ihr sollt nicht lügen. Und wenn wir in der Offenbarung lesen, wenn jemand zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. Und wenn jemand von den Worten des Buches dieser Weissagung wegnimmt, so wird Gott seinen Teil wegnehmen von dem Baum des Lebens und aus der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben ist. Für die Schreiber der biblischen Bücher war die Wahrheit wesentliches Element ihres Tuns. Der jüdische und christliche Glaube sind Lehren der Wahrheit. Gott gegenüber gibt es nur die Möglichkeit, in Wahrheit zu leben und ihm zu gehorchen. Unwahrheit ist Sünde. Wir lesen in Epheser 5, die Frucht des Geistes ist Wahrheit. Und Offenbarung 21, aber den Feigen und Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern, jetzt kommt es, und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt, das ist der zweite Tod. Und ein Beweis, dass sich die Schreiber des Alten und Neuen Testaments an diesen Grundsatz der Wahrheit gehalten haben, ist, dass sie auch die zum großen Teil vorkommenden Schwächen und Versagen der Gottesmänner und auch Frauen beschrieben haben. Welcher Religionsstifter würde denn solches Versagen in seinen Büchern niederschreiben? Das würde doch nur vom Glauben an diese Religion abhalten. Wenn ihr heute eine neue Religion gründen würdet, würdet ihr all euer Versagen und die Schwächen all eurer Mitarbeiter in den Büchern niederschreiben? Sicher nicht. Wir würden von unseren Heldentaten, von unseren Visionen, von unseren Wundern berichten, aber niemals von den Zweifeln und den Niederlagen. Ganz anders die Bibel. Sie ist der Wahrheit verpflichtet und deshalb berichtet sie auch von diesen gar nicht so heldenhaften Ereignissen. Und ich nenne jetzt einfach ein paar. Der Sündenfall, Adam und Eva, Abraham, der zweimal seine Frau Sarah als Schwester ausgab, David, der wegen einer Frau, deren Ehemann Uriah an der Front hat sterben lassen, Ananias und Sapphira, die wegen eines Grundstücksverkaufs die Unwahrheit sagen und deshalb sterben mussten, Paulus und Silas, sie trennen sich auf der zweiten Missionsreise von Barnabas und Markus, weil es eine Erbitterung zwischen ihnen gab. Und letztlich die Differenzen zwischen Paulus und Petrus wegen des Verhaltens des Petrus beim Umgang mit nicht beschnittenen Christen. Ein Religionsgründer hätte dafür gesorgt, dass solche Schwachheiten nicht aufgeschrieben worden wären. Es ist also in der Tat ein Beweis für die Wahrheit der Bibel, dass auch solch unrühmliches Verhalten aufgeschrieben wurde. In der Bibel werden keine Biografien geschönt. Sagen wir das den Menschen, die uns nach der Echtheit und der Vertrauenswürdigkeit der Bibel fragen. Aber zurück zu Elia und Petrus, oder besser gesagt zu uns. Kennen wir in unserem Leben nicht auch Situationen, in denen wir uns vorkommen wie Elia oder Petrus, wie ein geknicktes Rohr oder ein klimmender Docht? Da ist ein junger Mensch, er nimmt an einer Jugendkonferenz teil und hat Jesu Nähe dort besonders erlebt. Er nimmt sich vor, am folgenden Schultag seinen Mitschülern zu berichten, dass er ein Christ ist und dass derjenige, der Jesus Christus nicht als Herrn und Heiland annimmt, ewig verloren geht. Er möchte ein Missionar sein in seiner Umgebung. Es bleibt bei der Absicht. Er hat keinen Mut, es seinen Mitschülern zu berichten. Zu groß ist die Sorge, als Außenseiter angesehen zu werden. Oder da ist ein Ehepaar. Es darf die diamantene Hochzeit feiern. Es weiß, dass der Bürgermeister zum Gratulieren vorbeikommen wird. Und beide nehmen sich fest vor, in dem Gespräch ein Zeugnis von ihrem Herrn Jesus Christus zu sein. Und der Bürgermeister fragt, wie sie es denn geschafft hätten, so lange zu leben und so lange verheiratet zu sein. Sie erzählen von gesunder Ernährung, von korrekter Lebensweise, von gegenseitiger Liebe und Vertrauen. Von ihrem Herrn Jesus kommt kein Wort über ihre Lippen. Kein Bekenntnis, dass das alles nur Güte und Barmherzigkeit Gottes gewesen ist, dem sie ihr langes Leben und den Bestand ihrer Ehe zu verdanken haben. Alle drei, der junge Christ und das ältere Ehepaar, kommen sich vor, Jesus verraten zu haben. Ihr Glaube ist beschädigt, ihr Mut zerstört, sie waren feige. Sie sind nur noch wie ein zerknicktes Rohr und ein glimmender Docht. Auch ich kenne diese Situationen in meinem Leben. Ich habe beides schon erlebt, die Möglichkeiten, viel von unserem Herrn Jesus Christus auf einem Betriebsausflug einem Kollegen sagen zu können und andererseits geschwiegen zu haben, wo Vorgesetzte spöttische Bemerkungen über den christlichen Glauben gemacht haben. Wie geht die Welt mit solchen Versagern um? Feiges Handeln? letztlich war Elia feige und Petrus, gilt in vielen Gesellschaften als verwerflich, insbesondere da, wo es auf Mut und Tapferkeit aller ankommt. So werden in Kriegen Soldaten vor ein Militärgericht gestellt und hingerichtet, die Feigheit vor dem Feind zeigten und andere durch Worte oder Zeichen aufforderten, ebenfalls die Flucht zu ergreifen. Bereits im antiken Athen wurden Verweigerer von Militärdiensten als Feiglinge angesehen. Sie wurden verurteilt, 3 Tage in weiblicher Kleidung auf dem Markt zu sitzen. In Sparta konnte sie jeder schlagen, ohne dass sie sich wehren durften. Zudem hatten sie schmutzige oder mit bunten Lappen besetzte Kleidung zu tragen und durften den Bart nur halb scheren. Im Jahr 1642 ließ der Erzherzog Leopold von Österreich nach der verlorenen Schlacht von Breitenfeld die höheren Offiziere des linken Flügels, der nach seiner Ansicht feige geflohen war, köpfen, die niederen hängen und die Mannschaft durch Erschießen dezimieren. So ging man mit Feiglingen um. Und das deutsche Wehrstrafgesetz regelt in § 6, ich lese es wörtlich vor, Furcht vor persönlicher Gefahr entschuldigt eine Tat nicht, wenn die soldatische Pflicht verlangt, die Gefahr zu bestehen. Elia und Petrus, 2 Menschen mit Furcht im Herzen. Auch sie hätten große Probleme mit ihren Vorgesetzten bekommen, wenn sie als Soldaten in weltlichen Armeen gekämpft hätten. Aber schauen wir, wie Gott weiter mit ihnen umgeht, ob er sie auch vor ein Militärgericht stellt und sie wegen Feigheit vor dem Feind verurteilt. Elia legt sich unter den Ginsterstrauch und wünscht zu sterben. Dann kommt ein Engel zu ihm, der ihn anrührt und ihn auffordert zu essen. Gott hat offensichtlich noch etwas vor mit Elia. Er isst von den Brotfladen und trinkt das Wasser aus dem Krug. Er legt sich wieder hin zum Schlafen. Und der Engel fordert ihn ein 2. Mal auf zu essen, denn der Weg ist weit für dich. Elia isst und trinkt und geht dann 40 Tage und 40 Nächte zum Berg Horeb, ohne weiter zu essen und zu trinken. In einer Höhle übernachtet er. Was tust du hier, Elia? Fragt Gott ihn. Seine Antwort: Ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Heerscharen. Dein Bund haben die Söhne Israel verlassen, haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich alleine bin übrig geblieben, ich allein, und nun trachten sie danach, auch mir das Leben zu nehmen. Elia bekommt nun von Gott den Auftrag, sich auf den Berg zu stellen. Zunächst kommt ein starker Wind, Gott aber ist nicht in diesem Wind. Dann kommt ein Erdbeben, Gott aber ist nicht in diesem Erdbeben. Dann kommt ein Feuer, Gott ist aber nicht in diesem Feuer. Und nach dem Feuer der Ton eines leisen Wehens. Dann verhüllt Elia sein Angesicht und stellt sich in den Eingang der Höhle. Gott sagt zu ihm: Was tust du hier, Elia? Und dann wiederholt Elia noch einmal diesen Satz: Ich habe sehr geeifert für den Herrn der Heerscharen. Dein Bund haben die Söhne Israel ja verlassen, haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich bin übrig geblieben, ich allein, und nun trachten sie danach, auch mir das Leben zu nehmen. Da sprach der Herr zu ihm: Geh, kehre auf deinem Weg durch die Wüste zurück und gehe nach Damaskus. Und Gott gibt ihm 3 Aufträge. Er soll Hazael als König über Aram salben, Jehu zum König über Israel salben und Elisa zum Propheten anstelle von ihm selber, von Elia, zu salben. Und dann gibt Gott ihm noch ein trostvolles Wort mit auf dem Weg. Aber ich habe 7000 in Israel übrig gelassen, alle die Knie, die sich nicht vor Baal gebeugt haben, und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Und Petrus, seinen weiteren Weg kennen wir. Nach der Auferstehung Jesu frühstücken die Jünger am See Genezareth gemeinsam mit Jesus, und dort erhält Petrus einen besonderen Auftrag. Hast du mich lieber, als diese mich haben? Fragt Jesus ihn, und Petrus antwortete: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus gibt ihm den Auftrag: Weide meine Schafe. Dreimal wiederholt sich dieser Dialog, dann kündigt ihm Jesus seinen Tod an. Ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Und Jesus sagt vor seinem Tode zu Petrus: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und des Hades Pforte werden sie nicht überwältigen. Jesus tadelt Petrus nicht. Er sagt nicht zu ihm, wie wir Menschen es wohl machen würden: Na, Petrus, habe ich es dir nicht vorhergesagt, dass du mich dreimal verleugnen wirst? Nach Jesu Himmelfahrt tritt Petrus als verantwortlicher Organisator der ersten Christen hervor. An Pfingsten reden alle in den unterschiedlichsten Sprachen. Es ist Petrus, der die Sache erklärt, und auch später predigt er immer wieder vor der Gemeinde. Zusammen mit Johannes heilen sie einen gelähmten Mann am Tempeltor. Petrus predigt, mit dem Ergebnis, dass sich 5000 Männer bekehren und Petrus und Johannes sich im Gefängnis wiederfinden, wo sie sich vor dem Hohen Rat verteidigen müssen. Immer wieder ist Petrus der Sprecher der Gemeinde, er wirkt richtungsweisend und handelt verantwortungsbewusst. Durch eine Vision und die Bekehrung des Hauptmanns Cornelius wird schließlich der Weg zur Heidenmission geöffnet, die von Petrus begonnen wurde und von Paulus dann fortgesetzt wurde. Das wird oft gerne vergessen, dass Petrus der Auslöser dieser Heidenmission war und nicht Paulus. Elia, nur noch ein glimmender Docht. Petrus, nur ein zerknicktes Rohr. Große Menschenfurcht und Versagen bei beiden. Und jetzt zeigt sich, was Gottes Verheißung konkret bedeutet. Er zerbricht das geknickte Rohr nicht und er löscht den glimmenden Docht nicht aus. Er schiebt Elia und Petrus nicht beiseite. Im Gegenteil, Gott hat noch große Pläne mit ihnen. Und er begegnet beiden nach ihrem Versagen sogar noch in größerer und besonderer Weise als vorher. Elia begegnet Gott am Berg Horeb und Petrus in seinem Dienst und wohl auch in seinem Märtyrtod für Jesus. So ist unser Vater im Himmel. Völlig anders, als Menschen es tun würden. Er reicht dem Ermatteten und dem Verzagten die Hand, richtet ihn wieder auf und gibt ihm sogar besondere Aufträge, die größer sein können als die vorherigen. Das darf uns Mut machen. Auch wenn wir aus Furcht vor den Menschen geschwiegen haben, auch wenn wir im Dienst für den Herrn versagt haben, so gilt doch dieses Wort Gottes: Ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen und einen glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Wir wollen an dieser Stelle aber auch nicht vergessen, auf eine Aussage Jesu hinzuweisen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet haben wird, der wird vor den Engeln Gottes verleugnet werden. Damit ist nach meiner Erkenntnis nicht das ein- oder mehrmalige Verleugnen Jesu gemeint, wenn wir aus Menschenfurcht geschwiegen haben, sondern, so wie ich es einschätze, geht es hier um die Grundhaltung im Leben eines Menschen, der nie bekennt, dass er an Jesus Christus glaubt. Das ist die ernste Seite dieser Medaille. Aber heute Morgen soll die andere Seite hervorgehoben werden, nämlich, dass unser Vater im Himmel ein geknicktes Rohr nicht zerbrechen und einen glimmenden Docht nicht auslöschen wird. Und wir dürfen getrost das Wort aus Johannes 10, Vers 29 zu uns nehmen: Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben, selbst wenn im Einzelfall ein Versagen, ein Verleugnen durch uns erfolgt ist. Das soll uns ein Trost sein, wenn wir uns manchmal vorkommen, unbrauchbar im Dienst des Herrn, wie ein geknicktes Rohr, ein glimmender Docht, eigentlich zu nichts nütze, als weggeworfen zu werden. Doch gerade da gilt das Wort des Herrn: Ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen und einen glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, weder bei Elia noch bei Petrus noch bei uns. Amen.